Ja, heute ist ja ein großer Tag für die, die ja eigentlich eine stille, wichtige Aufgabe in unserer Welt machen, nämlich den Müttern. Heute wird Muttertag gefeiert. Das ist zwar nicht unbedingt ein christlicher Feiertag, aber ich denke, wir sollten die Gelegenheit nutzen, einfach mal ein bisschen über Mütter nachzudenken. Ich lese euch einen Text aus 2. Timotheus 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin aber auch überzeugt, auch in dir. Hier spricht Paulus über Timotheus. Timotheus war ja einer seiner Jünger, beziehungsweise einer seiner Schüler, der aus so einer gewissen Generation herausgewachsen ist. Natürlich war die Großmutter und die Mutter nicht unbedingt Christ, aber sie kamen aus dem Jüdischen und hatten einen ungeheuchelten Glauben, wie es hier heißt. Ich denke, Mutter sein, das ist so eine gewisse undankbare Aufgabe, jedenfalls in der heutigen Zeit bei den Menschen. Mutter sein ist nicht mehr in. Mutter sein ist auch kein Job mehr, der irgendwo groß anerkannt ist. Also wenn jemand sagt, ich bin Mutter und Hausfrau, dann denken die meisten Leute, hast du nichts gelernt? Bist du nicht irgendwie mal ein bisschen weiter erfolgreich gewesen oder sonst irgendwie? Es ist nicht mehr unbedingt der Job, den Frauen erstrebenswert halten. Es gibt zwar einige, die das noch anders sehen, aber wie gesagt, weniger. Mutter ist also irgendwo eine undankbare Aufgabe. Auch vielleicht deshalb, weil ihr Dienst so selbstverständlich ist. Welcher Mann, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, registriert das irgendwo wirklich, was die Frau eigentlich am Tag alles so treibt? Manche Männer denken, naja klar, die hat viel Zeit, die wird viel Kaffee trinken, die wird mit ihren Freundinnen abhängen oder auf dem Spielplatz da mit anderen reden und so weiter und so fort. Man kriegt es vielleicht als Mann gar nicht so mit oder denkt oft so, naja, die hat's gut, die kann wenigstens zu Hause bleiben. Bis dann die Väter diese sogenannte Elternzeit in Anspruch nehmen. Ne? Sonderbarerweise machen die das auch nur einmal. Warum, weiß ich nicht, aber irgendwie muss das schon eine ziemliche Herausforderung auch für einen Mann sein, wenn er dann mit seinem Kind alleine zu Hause all die Aufgaben bewältigen muss. Das bedeutet, dieser Dienst ist oft still, er wird nicht anerkannt, er kriegt kein Lob, jedenfalls nicht so stark von der Gesellschaft. Vielleicht habt ihr einen guten Mann, der euch lobt und da Aufmerksamkeit gibt. Und heute an diesem Tag hoffe ich, dass viele Kinder und auch viele Väter sich so ein bisschen was überlegt haben, wie kann ich meiner Frau, wie kann ich der Mutter mal meinen Dank wieder zum Ausdruck bringen, was sie für mich alles getan hat. Natürlich auch die Großmütter. Muttersein ist allerdings eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe. Denn wenn in unserer Gesellschaft die Kinder nicht richtig erzogen werden, beziehungsweise nicht gefördert werden, was ja irgendwo auch so im Herzen der Mutter drinne ist, dann denke ich, passiert irgendwas mit unserer Gesellschaft. Und wir sehen das ja heutzutage, wird viel gearbeitet. Wenn man sich überlegt, es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum, also muss derjenige, welche sich die Überlegung machen, entweder wir müssen beide arbeiten und uns irgendwie ein Haus kaufen, um dann irgendwo das Ding abzuzahlen. Oder wir wohnen dann irgendwo unter der Brücke, also irgendwo muss das Geld fließen. Die Sachen sind unglaublich teuer geworden. Und was bleibt dabei auf der Strecke? Eigentlich die Kinder. Frühere Psychologen haben gesagt, man sollte die Kinder erst ab dem 3. Lebensjahr in eine Kita geben. Weil gerade in dieser Zeit, in den ersten 3 Jahren, die Kinder so ein ganz intensives Verhältnis zu den Eltern aufbauen. Es wäre schädlich für die Kinder. Heutzutage ist es normal. Halbes Jahr, ja, da sind die Kinder in der Kita, oder? Mich hat das mal geschockt, wie ich das gehört habe, dass das so früh schon losgeht. Und das macht etwas mit den Kindern. Das macht etwas mit den Kindern. Wenn meine Frau manchmal so über die Kinder spricht, die sie so in der Therapie hat, dann denke ich oft, mein Gott, da hat sie letztens von einem Kind erzählt, sobald sie bei ihm in den Therapieraum geht, da hechtet das Kind zu einem riesengroßen Teddy, den sie in der Ecke stehen hat, und kuschelt mit dem Teddy, weil sie sich nach Geborgenheit, nach Nähe, nach Kuscheln sehnt. Und am liebsten sitzt sie natürlich auf dem Schoß. Das sind alles so Zeichen dafür, dass die Eltern keine Zeit mehr haben. Nicht als Vorwurf jetzt oder als zu verstehen, sondern es ist einfach die Zeit. Kinder werden so unter ferner Liefen gesetzt und haben nicht mehr genug Zeit, richtig mit ihnen, die Eltern haben nicht mehr genug Zeit, mit den Kindern umzugehen. Aber Kinder sind unsere Zukunft. Irgendwann werden wir von unseren Kindern regiert werden. Ist euch das eigentlich klar? Irgendwann wird dein Sohn, deine Tochter irgendwo eine Stellung bekommen, wo sie was zu sagen hat, ja? Und wo du dann als Kleiner dastehst. Das ist etwas, was irgendwann passiert. Also die Kinder sind unsere Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, in Kinder zu investieren. Kinder brauchen Eltern. Kinder brauchen sie. Sie sind für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig. Und aus dem Grund ist dieser Satz, den mal jemand gesagt hatte, sehr, sehr wichtig, dass die Hand, die die Wiege schaukelt, die Welt regiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist deine Aufgabe für Mütter. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass das Väter nicht können. Versteht mich nicht falsch. Aber Frauen haben doch eine ganz andere Intuition für solche Dinge als die Männer. Obwohl ich jetzt das nicht überziehen möchte. Und es geht weiter. Mütter sind auch die größten Evangelisten, die es gibt. Es gibt keine besseren Evangelisten. Wisst ihr, welches das größte Wachstum jedenfalls in Deutschland in den Gemeinden ist? In den Gemeinden? Das natürliche Wachstum, sagt man. Das sind die Kinder, die dann in die Gemeinde kommen, oder? Das ist Evangelisation. Und jeder Elternteil, der Kinder hat, der weiß, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist, die Plagen jeden Sonntag in die Kirche zu kriegen, oder? Ich habe von Eltern gehört, wo die Kinder Matratzen vor die Tür gelegt haben, weil sie am Sonntag nicht in den Gottesdienst wollten. Ja? Also merkt ihr doch irgendwo, das ist eine echte Herausforderung. Das ist eine echte Aufgabe. Natürlich jetzt nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Aber Kinder dahin zu bringen, dass sie den Glauben der Eltern leben, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Und da möchte ich ein Stück drauf eingehen. Denn unser Text sagt hier etwas von ungeheuchelten Glaubens. Wir übersetzen Glauben immer mit Religiosität. Weil ich Christ bin, bin ich ein Gläubiger. Und das setzen wir so irgendwo gleich. Und dann denken wir so, naja, wenn ich jetzt die Kinder in dieses System des Glaubens, also der Gemeinde, hineinbringe, dann mache ich es richtig. Aber das meint Paulus hier gar nicht. Paulus spricht nicht von einem System, das irgendwie die Kinder beziehungsweise den Timotheus zum Christsein gebracht hat. Im Gegenteil. Er benutzt hier ganz wichtig zu wissen, keine religiöse Floskel, sondern er spricht hier wirklich von Glauben. Und Glauben ist im Griechischen das gleiche Wort wie Vertrauen. Also er spricht hier von einem Vertrauen zu Gott, das in diesen Müttern drinne war. Darum redet er. Er spricht nicht vom jüdischen Glaubenssystem. Das jüdische Glaubenssystem ist unglaublich kompliziert. Ja, das Habt ihr bestimmt schon mal mitgekriegt, wenn ihr so das Alte Testament lest, was die Jungs alle halten und machen mussten. Also das war sehr kompliziert. Davon spricht Paulus hier nicht. Der sagt nicht, du hattest eine tolle Großmutter, die im jüdischen Glauben gut unterwandert war und die genau wusste, welches Opfer sie für welche Sünden und so weiter bringen konnte. Davon spricht er hier nicht. Er sagt auch nicht, sie war eine gute Jüdin, sondern er sagt, sie war eine, die ein ungeheucheltes Vertrauen in ihren Gott hatte. Darum spricht sie. Und ich denke, wenn wir hier von Evangelisation im Elternhaus sprechen, dann ist das ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt nicht eine Regel, die ihr einhalten solltet. Ja? Und vor allen Dingen solltet ihr euch von dem Gedanken lösen, was sagen die anderen zu meinen Kindern? Weil die haben sowieso was zu meckern. Früher war es so, die Kinder mussten still im Gottesdienst sitzen, oder? Wehe, sie haben nur Pieps oder Paps gesagt. Ja? Das ist Gott sei Dank heute anders. Bis hin, dass man sogar schon Schwierigkeiten hat, als Pastor zu reden, weil so viel Kindergebrabbel daneben ist. Aber egal, besser so als andersrum. Ja? Aber es wurde eingehalten. Ganz streng darauf geachtet, dass das so ist. In manchen Gemeinden ist es vielleicht noch so, aber gut, wenn es sich verändert. Es geht nicht darum, was sagt dein Nachbar oder was sagt deine Glaubensgeschwister zu deinen Kindern. Löst euch von diesem Gedanken, weil ihr werdet sonst unter Zwänge kommen und die Kinder in eine Art und Weise hineindrücken, in eine Form, die sie vielleicht gar nicht sind. Wenn ihr Kinder habt, die, ja, man sagt heute so ein bisschen ADS vielleicht haben, ja, also super hyperaktiv sind, dann ist es gut. Dann lasst sie so, ja. Versucht sie nicht zu stillen, frommen, über den Boden schwebenden kleinen Heiligen zu machen. Das haut nicht hin, das wisst ihr selbst, ja. Solche Kinder gibt es zum Beispiel auch überhaupt nicht, denke ich mal. Ich habe jedenfalls noch keine kennengelernt. Und wenn, naja, wer weiß, wie viel Prügel oder was weiß ich, was dahinter steckt, um das so hinzukriegen. Nein, ihr habt eigene Kinder und Gott geht mit euren Kindern so um, wie er es für richtig haltet. Das müsst ihr immer bedenken. Und Vertrauen bedeutet für mich in diesem Fall, dass ich meine Kinder in die Hand Gottes lasse und sie nicht versuche, in irgendeiner Weise zu verbiegen. Dass ich sie lasse, wie sie Gott geschaffen hat. Das heißt nicht, ihr sollt sie nicht mehr erziehen. Ja, steht mich nicht falsch. Aber stopft sie nicht in irgendeine Form hinein, wo sie gar nicht hineinpassen. Versucht sie zu fördern, dahin zu bringen, dass sie ihre guten Eigenschaften entwickeln und ihre schlechten Eigenschaften verlieren. Das ist eigentlich das, was man als Erziehende tun sollte. Vertrauen bedeutet für mich auch, ich vertraue Gott meine Kinder an. Ich habe nicht ständig Angst um sie, versuche sie ständig zu beschützen oder zu bewahren. Wisst ihr, in unserem eigenen Leben merkt ihr das doch auch, dass Gott uns oft vor Herausforderungen stellt, oder? Es gibt viele Herausforderungen im Leben. Und da bewahrt uns auch keiner vor, oder? Manchmal müssen wir da durch. Ich erinnere nur daran, meine größte Herausforderung, der Zahnarzt, da muss ich auch hin, ja? Ich habe leider noch nie ein Zahnwunder erlebt, obwohl ich das schon irgendwo mal gelesen habe, dass da irgendwelche Zähne nachgewachsen sind oder Blomben plötzlich in den Zähnen waren oder was weiß ich was. Super, ich habe es leider noch nicht erlebt. Aber ich weiß, jemand sitzt neben mir auf dem Stuhl und da kann ich die Hand festhalten. Jesus ist da. Ich weiß, ihr lacht darüber. Für euch ist Zahnarzt ja nichts Besonderes, aber mir macht es halt was aus. Ja, schon allein der Geruch und diese Geräusche, ja. Naja, egal. Also, Auch eure Kinder brauchen solche Herausforderungen. Sie brauchen es. Sie müssen manche Situationen allein erleben. Sie müssen durch und sie müssen lernen, was es bedeutet, mit Gott über Mauern zu springen. Auch das ist wichtig. Viele Eltern, man sagt heute ja Helikoptereltern, die ständig über ihren Kindern schweben, versuchen sie ja von allen zu bewahren. Aber irgendwann müssen die Kinder ins Leben, oder? Irgendwann müssen sie da durch und müssen diese Sachen dann erleben. Und ich denke, auch das gehört mit dazu. Wenn Gott die Kinder in ihre Hand nehmen, in seine Hand nimmt, dann bedeutet das auch, dass er sie führt und leitet und dass er sie auch durch manche dunkle Situation hindurchzieht und durchführt. Also lasst euch nicht dazu verleiten, alles von euren Kindern fernhalten zu wollen. Manches müssen sie lernen, zu manchen müssen sie durch. Und ich denke, es gehört auch dazu, ihnen zu zeigen, wenn du nicht mehr in die Gemeinde gehen möchtest, dann ist das deine freie Entscheidung. In Deutschland sagt man, mit 14 ist dein Kind religionsmündig. Das bedeutet, du hast sowieso vor dem Gesetz keine Chance mehr, ein Kind irgendwie zu zwingen, in die Gemeinde zu gehen. Also spart euch die Matratzen vor den Türen und versucht, die Freiwilligkeit des Glaubens zu zeigen. Und vielleicht auch, dass wir einmal hineinschauen, wie löst ich eigentlich meine Probleme? Wie gehe ich mit meinem Gott um, wenn etwas schief geht in meinem Leben? Und ich denke, da haben wir alle etwas zu lernen. Wenn wir nämlich dann anfangen, menschliche, normale Lösungen zu suchen und zu finden, dann werden das meine Kinder auch so sehen. Dann werden sie denken, Glaube, also die Religiosität meiner Eltern, findet hauptsächlich am Sonntag statt. Am Sonntag sind sie sehr geistlich und immer etwas nervös, ja, sehr gereizt, wenn die Kinder nicht das machen, was sie wollen. Aber so im Alltag, wo ist da ihr Glaube? Und ihr werdet merken, es gibt keine besseren Schleifsteine und auch keine besseren Kritiker als eure Kinder in eurem Leben. Die zeigen euch, was mit eurem Glauben eigentlich wirklich los ist. Denn wenn die anfangen, ich sage es mal vorsichtig, manche Sachen zu hinterfragen, die ihr tut, dann solltet ihr spätestens mal überlegen, haben sie vielleicht recht? Haben sie vielleicht den Nagel auf den Kopf getroffen? Oder wie das mal in einer Familie war, wo der Vater Pastor war, wo der Junge sagte, na, predigst du jetzt oder sagst du die Wahrheit? Hartes Argument, gell? Aber ich glaube, dass unsere Kinder uns da auch weiterhelfen können. Und wenn ich es mal ein bisschen ausdehnen soll, warum sagt Paulus so viel über Älteste aus? Jetzt nicht als Kritik zu verstehen, bitte, ja? Er hat ja einen Riesenkatalog, was Älteste angeht, aufgestellt. Vielleicht auch, ich sag's jetzt mal so, zu viel. Aber was ihm ganz, ganz wichtig ist, ist, dass er sagt, ein guter Älteste muss seinen Haus gut vorstehen. Also das heißt, der muss in seiner Familie alles klar haben. Und damit meine ich nicht, dass er so der Typ ist, der jetzt zu Hause ein hartes Regiment führt, so dass keiner Pieps und Paps sagen darf, sondern dass alle nach seiner Pfeife tanzen müssen. Sondern damit meine ich, dass sein Leben dem entspricht, was er auch vorne sagt. Dass das, ja, wie man heute so schön sagt, transparent ist. Dass also seine Kinder und seine Frau zu dem stehen, was er tut. Dass das eine Einheit ist. Dass sie nicht sagen, ja, zu Hause ist der ganz anders, ja. Da in der Gemeinde ist er der Fromme und zu Hause, naja, also das geht so nicht. Kinder merken das. Und wenn wir Evangelisten werden wollen an unseren Kindern, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass unser Glaube anfängt, echt zu werden, dass er Substanz bekommt, dass wir anfangen, wenn auch in Schwachheit, das zu leben, was wir in unserem Herzen haben, vor unseren Kindern, vor den Menschen, die mit uns zusammenleben. Und falls ihr keine Kinder habt, fragt mal eure Frau, wie sie euch empfindet, oder euren Mann, wie er euch empfindet. Also ich meine, wir Kinderlosen kommen da jetzt auch nicht besser weg. Ja? Also haltet mal Ausschau, was euer Glauben wirklich ausmacht. Ich habe in meinem Leben viel gelehrt. Ich habe viel Menschen unterrichtet und unterwiesen. Habe ihnen viele Dinge beigebracht, wie man als Christ leben sollte oder leben könnte. Aber was übrig bleibt von all dem, das ist das, was ich selbst in meinem Herzen gemerkt habe, was ich selbst aufgenommen habe, was ich selbst lebe. Das bleibt. Und in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich da einiges reduziert. Wenn du so frisch von der Bibelschule kommst, frisch alles studiert hast, die Bibel von vorne bis hinten kennst, genau weißt, auf welche Lehre du eingehen musst und wie du Menschen weiterführen kannst und lehren kannst, dann ist das alles gut und schön, aber es ist Theorie. Aber das, was wirklich im Herzen ist, das zählt und das spüren die Menschen. Und ich denke, da sollten wir uns drauf zurückbesinnen, gerade auch, weil unser Vers hier von ungeheucheltem Glauben spricht. Ich will nicht sagen, dass ihr perfekt sein sollt als Mütter oder als Väter. Im Gegenteil. Wenn ihr ehrlich werdet, ist das viel, viel schöner. Wisst ihr, wie toll das ist, wenn sich Eltern mal bei ihren Kindern entschuldigen, weil sie über die Stränge geschlagen haben? Kennt ihr sowas? Ich nicht. Meine Eltern haben sich bei mir nie entschuldigt. Wahrscheinlich waren sie perfekt. Ja, nie Fehler gemacht. Aber Gott sei Dank, wir können doch die Gnade, die wir selbst empfangen, auch an die Kinder weitergeben. Und in der Gnade leben heißt Vergebung empfangen. Und in der Gnade bedeutet auch Fehler machen zu dürfen, die Gott dann in unser Leben wieder gut macht, oder? Und wenn das Eltern eben so leben, vor ihren Kindern auch, dann ist das viel schöner. Ich will gar keine perfekten Eltern. Ich will ehrliche Eltern, die ihren Glauben leben, diesen ungeheuchelten Glauben, der eben ohne irgendwelche frommen Sachen auskommt, sondern der ehrlich ist und der sagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ja, mein Glaube reicht dafür nicht aus. Ich kann jetzt nicht glauben, dass Gott uns diese Rechnung bezahlt oder dass Gott uns dieses Problem löst. Dafür habe ich keine Erfahrung drin. Ehrlich sein und nicht irgendwas sagen, so nach dem Motto, ich muss ja jetzt ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Nein, ehrlich bleiben und sich dann auch selbst beschenken lassen. Wenn dann Gott über unseren Glauben Dinge tut oder nicht tut. Ja. Ich bin immer beeindruckt von Menschen, die ehrlich sind und das einfach leben, was sie glauben. Ich bin lange davon entfernt, perfekt zu sein. Lange davon entfernt, ehrlich zu sein in allen Dingen. Aber ich möchte dem nachstreben. Und so sind Eltern eigentlich immer in dieser Rolle der Evangelisten. Viel, viel besser, als es vielleicht mancher Straßenevangelist ist. Und ich würde auch mal sagen, viel erfolgreicher, jedenfalls in Deutschland, als mancher Straßenevangelist. Weil die Kinder etwas mitbekommen, was viel, viel wichtiger ist als alles andere. Und wenn ihr diesen Dienst als einzigsten Dienst habt, wenn ihr viel Zeit in Menschen investiert, wenn ihr auch in der Gemeinde viel, viel macht, was keiner sieht. Ich weiß nicht, ob ihr jemals dafür ein Danke bekommen habt, wenn ihr hier geputzt habt in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Danke bekommen habt von euren Kindern oder von euren Männern. Oder ihr Männer, dass ihr mal ein Danke bekommen habt für all die tausenden kleinen Reparaturen, die ihr jeden Tag so im Haus ausführt, ja? Wo die Frauen nur ein Grunzen vielleicht haben, ja? Oder sich vielleicht sogar noch beschweren, weil das eine oder andere noch nicht geschafft ist. All das sind Liebesdienste, die ihr an Menschen weitergibt. Oder andere, die irgendwo Menschen, die Nachbarn, Freunde, Verwandte oder vielleicht völlig Unbekannte, einen Liebesdienst geben. Ja? Habt ihr schon mal jemand im Straßengraben aus dem Straßengraben gezogen? Mir ist das mal passiert. Als ich eine Kurve unterschätzt habe bei Eis, da lag ich mit einmal mit meinem Auto im Straßengraben. Und da kamen, ich weiß nicht, 4, 5 Leute angehalten und haben meine Karre aus dem Dreck gezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Toll. Klar habe ich Danke gesagt, aber all das sind so Liebesdienste, die passieren und die man macht, wo man vielleicht wenig zurückbekommt. All das vergisst Gott nicht. Wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Und weil alles das, was wir aus Liebe zu Menschen tun, eine Tat Gottes ist. Das dürfen wir nie vergessen. Was du tust aus Liebe, das ist etwas, was du im Namen Gottes tust. Alle die Dinge, die du aus Liebe tust. Den Kuchen, den du gebacken hast hier für die Gemeinde. Den Kaffeedienst, den du tust, das Klo, das du geputzt hast, den Staubsauger, den du repariert hast oder den Rasenmäher draußen, den du gequält hast. Ja, all das sind Liebesdienste, die du nicht tust, weil du dafür Geld bekommst oder sonst irgendeine Ehrung, sondern weil du sie aus Liebe tust. Und all das bleibt erhalten. Das bleibt erhalten. Gott hat eine riesen Liste oben im Himmel, glaub mir. Da steht alles drin, was du aus Liebe getan hast. Und das wird dir vergolten werden. Alles. Ich weiß nicht, was es noch für Aufgaben gibt. Kennt ihr noch was ich vergessen habe? Die Feste, die du organisiert hast. Alles das, was wir tun aus Liebe, das hat Gott nie vergessen. Und das wird wieder einmal auf den Teppich kommen. Und manchmal denke ich, dass so stille, ruhige, in sich gekehrte Menschen bei Gott, wenn wir einmal bei ihm sind, einen größeren Orden tragen als manche, die die Bühne immer belegt hatten. Weil sie haben ja schon ein bisschen Dank bekommen, oder? Wer weiß. Wer weiß. Es gibt so ein Lied, es wird ein Staunen geben, ne? Ein Köpfe verdrehen. Kennt ihr das noch? Das wird einmal passieren, wenn wir bei Gott sind. Und da werden manche staunend sein, die sagen, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht, die mit einmal geehrt werden von Gott. Und ich glaube und bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass viele darunter Mütter sein werden, die einen stillen, treuen Dienst gemacht haben an unseren Kindern, die sich aufgeopfert haben und viel gemacht haben, was manche nicht gesehen haben. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr Männer, lasst euch was für eure Frauen einfallen. Ja? Und ihr Kinder, für eure Mütter oder Großmütter, lasst euch mal was einfallen, dass ihr so einen ganz kleinen Dank ihnen wiedergebt von dem, was sie für euch getan haben. Und wenn ihr gerade sauer auf sie seid, denkt dran, Gott ist auch nicht mehr sauer auf euch, oder? Also könnte man das doch auch als nebensächlich abtun und einfach verzeihen. Also lasst uns daran denken, dass es Aufgaben und Dienste gibt, die bei Gott sehr, sehr wichtig sind. Und alles, was wir aus Liebe tun, wie wir es im Lied gehört haben, das geht nicht verloren. Das bleibt für immer. Amen.